Sie hören den Kurier.
Moria, بجنب مشفى الهولندي.
Was wir da im Hintergrund hören, ist eine Videoaufzeichnung des Brandes des Flüchtlingslagers in Moria auf der griechischen Insel Lesbos heute Nacht. Es ist das größte Flüchtlingslager Europas. Der Himmel über dem Flüchtlingslager ist orange gefärbt, dichte Rauchwolken sind zu sehen. Man erkennt abgebrannte Wohncontainer und Menschen mit Tüchern vor Mund und Nase, die vor den Flammen fliehen. Wer hat das Feuer gelegt, fragt sich die griechische Regierung heute. Das Lager stand zuletzt unter Quarantäne, weil mehrere Corona-Fälle registriert worden sind. Waren es die Flüchtlinge selbst oder die Inselbewohner? Oder sind die Schuldigen für den Brand gar nicht in Griechenland zu suchen, sondern vielmehr in Brüssel und in unseren eigenen Reihen? Wie lässt sich so etwas in Zukunft verhindern? Ich spreche gleich mit meinem Kollegen aus der Außenpolitik, Armin Arbeiter, darüber. Und der Pharmakonzern AstraZeneca hat die Herstellung seines Corona-Impfstoffes vorübergehend pausiert. Grund dafür sollen schwerwiegende Nebenwirkungen bei einem Probanden in Großbritannien gewesen sein. Mehrere Impfstoffhersteller plädieren nun für mehr Zeit und weniger Druck von Industrie und Politik. Ich frage gleich Markus Zeitlinger, Leiter der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie der MedUni Wien, wie besorgniserregend das ist und ob wir uns eine zeitnahe Impfung eher abschminken sollten. Willkommen beim Daily Podcast des Kurier. Es ist Mittwoch, der 9. September und mein Name ist Caroline Ferstl. Es ist nicht das erste Mal, dass das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos in Flammen stand. Doch so heftig war es noch nie. Windböen machten der Feuerwehr die Löscharbeiten schwer. Bis zum Morgen waren die Brände aber weitgehend unter Kontrolle gebracht. Viele der Flüchtlinge sind vor den Flammen in die umliegenden Wälder geflüchtet. Andere haben sich auf den Weg zur Inselhauptstadt Mytilini gemacht. Stellenweise sollen ihnen jedoch Inselbewohner und Polizisten den Weg dazu versperrt haben. Medien haben auch berichtet, dass Migranten versucht hätten, die Feuerwehr an den Löscharbeiten zu hindern und sie etwa mit Steinen beworfen haben. Das Lager ist seit Jahren überfüllt. Nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums leben hier rund 12.600 Flüchtlinge, bei einer Kapazität von gerade mal 2.800 Plätzen. Zuletzt stand das Flüchtlingslager auch wegen mehrerer Corona-Fälle unter Quarantäne. Gestern wurden 35 Infizierte gemeldet. Manche Migranten hätten daraufhin das Lager verlassen wollen, um sich nicht mit dem Virus anzustecken. Das berichten einige griechische Medien. Die griechische Regierung hat nun eine Krisensitzung einberufen. Man vermutet organisierte Brandstiftung und will dem auf den Grund gehen. Was steckt dahinter? Ich darf jetzt meinen Kollegen Armin Arbeiter aus der Außenpolitik bei mir begrüßen. Wir wollen versuchen, die Schuldfrage zu klären. Hallo Armin.
Hallo Caroline.
Du Armin, was ist da genau passiert in der letzten Nacht? Weiß man das schon?
Ein paar Wohncontainer haben Feuer gefangen, der starke Wind hat den Brand dann rasch beschleunigt, sodass es zu einem Großbrand gekommen ist. Und ein Großteil der Behausungen besteht aus Plastikplanen, Holz und Karton und da geht es ziemlich rasch, dass sich das einfach eben zu diesem Großbrand, der eben war, entfacht.
Mhm. Was passiert da jetzt mit den Menschen? Tausende Leute sind jetzt obdachlos.
Ja, 12.600 Menschen harren derzeit auf einer Autobahn aus auf dieser Insel und seit dem Vormittag berät die griechische Regierung, was jetzt mit ihnen passiert. Einige wollen sie aufs Festland bringen, andere haben aber auch Bedenken, wegen Corona Fähren einzusetzen. Was auch ist, sehr viele europäische Länder, EU-Länder, haben jetzt schon zugesagt, Flüchtlinge und Migranten aufzunehmen. Eines ist aber klar. Wenn diese 12.600 Flüchtlinge und Migranten auf der Insel bleiben, wird das die ohnehin schon schwierige Situation zwischen ihnen und den Inselbewohnern verschärfen.
Mhm. Die griechische Regierung berät ja jetzt, ob das Feuer im Lager möglicherweise gelegt worden sein könnte. Kann das wirklich der Fall sein? Und warum würden die Flüchtlinge das dort machen?
Das klingt für mich gar nicht so unwahrscheinlich. Die Flüchtlinge und Migranten selbst wollen ja weg. Viele von ihnen leben seit Jahren hier, ohne medizinische Versorgung, ohne Perspektive. Ich war im März dort und an so einem Platz lebt niemand gern. Ich habe dort einige Syrer getroffen, die freiwillig in die Türkei zurückkehren wollten. Sie haben Moria als Drecksloch beschrieben und ich muss ehrlich sagen, wenn man da durchgeht, das ist ein absolutes Drecksloch. Also man Wahnsinn. Muss sich vorstellen, da leben die Menschen unter Plastikplanen zu sechst. Es regnet überall rein, wenn es regnet, der Wind, der die ganze Zeit geht, pfeift durch. Es gibt ein ausgetrocknetes Bachbett, wo die Menschen ihren Müll stapeln, einfach weil es keine Möglichkeit gibt, den Müll irgendwie abtransportieren. Also es ist wirklich ein absolut verwahrlostes Lager und man muss sich einfach vorstellen, das ist für 2.000 bis 3.000 Menschen konzipiert. Im März waren es 20.000 und natürlich In den letzten Monaten ist schon viel passiert, sind schon Tausende aufs griechische Festland transportiert worden. Aber mit 12.000 ist es trotzdem noch mehr als das Vierfache. Und insofern wäre es nachvollziehbar, wenn jemand von ihnen das Feuer gelegt hätte. Genauso gut hätten es aber auch Einheimische gewesen sein können. Denn das ehemalige Touristenparadies Lesbos hat mit Wirtschafts-, Flüchtlings- und Corona-Krise einen großen Teil seines Wohlstands verloren. Die Menschen fühlen sich von Europa einfach verraten.
Mhm. Schauen wir gleich nach Brüssel. Wie sehr ist die EU dafür verantwortlich, was da passiert ist? Im Endeffekt war es doch nur eine Frage der Zeit, bis Corona in einem Flüchtlingslager ausbricht. Du hast es schon angesprochen, die Lebensbedingungen und die medizinische Versorgung dort ist für uns unvorstellbar. Und dass die Menschen Angst haben, ist ja auch absolut verständlich.
Natürlich hätte das verhindert werden können, vor allem was die sanitären Bereiche etc. anbelangt. Wie gesagt, einfach wenn man da hingeht als Mensch, ist es einfach schockierend zu sehen, wie die Menschen dort leben. Für Europa wäre es ein leichtes gewesen, das bereitzustellen. Allerdings herrschte und herrscht vielerorts die Meinung, wenn das Lager aufgestockt wird oder verbessert wird, es generell lebenswerter gemacht wird, kommen noch mehr Menschen und die Situation wird noch untragbarer. Es ist ein Dilemma, in dem sich Europa befindet, das natürlich zu Lasten der Menschen geht, die vor Ort darben. Und anderes als darben fällt mir einfach nicht ein. Nur weiß man in Brüssel genau, würde man ganz Moria aufnehmen, spreche sich das sofort bis hinüber zur Türkei, wo 2 Millionen Menschen nach Europa wollen. Und es würde nicht lang dauern, bis sich Moria oder ein ähnliches Lager wieder füllt. Es würde auch nicht lang dauern, bis Hunderttausende an der türkisch-griechischen Grenze stehen. Das weiß vor allem der türkische Präsident Erdogan ganz genau. Und er wartet nur darauf. Denn tragischerweise gehört das Thema Flüchtlinge und Migranten zum großen Kräftemessen zwischen Türkei und EU. Das hat man gesehen Ende Februar, Anfang März, als Erdogan zuerst vermelden hat lassen, dass 80.000 Menschen schon die Grenze nach Griechenland unter Anführungszeichen durchbrochen hätten, was dann ja nicht so war. Aber das hat einen unglaublichen Eklat ausgelöst und ein unglaubliches Zittern auf Seiten der Europäischen Union. Und Europa hat sich einfach erpressbar gemacht, weil es keine gemeinsame Linie hat. Es hat 5 Jahre nicht geschafft, sich auf eine Linie zu einigen und das Problem praktisch an Erdogan gegen Bezahlung abgegeben oder ausgelagert. Und das rächt sich jetzt. Denn vor allem vor dem Hintergrund des Gasstreits um Zypern hat der türkische Präsident mit den Flüchtlingen und Migranten ein Faustpfand. Und übrigens nicht nur von der Türkei nach Europa, sondern mittlerweile auch von Libyen aus.
Moria ist also mehr als ein Flüchtlingslager. Sie ist quasi ein Kräftemessen zwischen der Türkei und der EU auf Kosten von Menschenleben. Aber gäbe es zumindest kurzfristig jetzt eine Lösung? Flüchtlinge aufnehmen, wäre das optional? Du hast es schon angesprochen. Deutschland hat etwa seit Jahresbeginn 465 Menschen aus Moria im Rahmen einer Hilfsaktion für kranke Kinder und deren Familie aufgenommen. Auch andere EU-Länder haben sich bereit erklärt. Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich. Österreich hingegen wehrt sich immer noch, Flüchtlinge aufzunehmen.
Dass jetzt verschiedene EU-Länder Flüchtlinge aufnehmen, das ist durchaus ein humanitärer Akt und als das ist auch zu sehen. Es wird das Problem trotzdem nicht lösen. Denn, wie schon davor erwähnt, es ist leider Gottes dieses politische Kräftemessen mit der Türkei. Auf das beruft sich unter anderem die ÖVP als Regierungspartei, die sowieso sagt, Österreich hat seit 2015, ist es einfach im Spitzenfeld der europäischen Länder, der EU-Länder, die Flüchtlinge und Migranten aufnehmen. Anders sehen das naturgemäß die Grünen. Aber ich glaube kaum, dass sich die Grünen mit dieser Forderung durchsetzen können. Das wird einfach die österreichische Position bleiben. Vor allem, wenn man auf vergangenes Wochenende sieht, wo es schon wieder einen diplomatischen Eklat mit der Türkei gegeben hat, wird Österreich eher auf dieser Schiene fahren. Wie eine europäische Lösung aussehen könnte, da bin ich leider sehr pessimistisch. Seit mehr als 5 Jahren wird darüber diskutiert, weitergegangen ist praktisch nichts. Und das dürfte auch noch lange so bleiben. Vor allem, solange die Flüchtlinge und Migranten als regionalpolitisches Faustpfand gelten.
Danke dir, Armin, auf jeden Fall für deine Ausführungen. War sehr spannend.
Bitte gern.
In den sozialen Medien zeigen jedenfalls viele mit dem nackten Finger Richtung Brüssel. Twitter-User CaféCup etwa schreibt: Als 2019 in Frankreich die katholische Kathedrale Notre-Dame brennt, in weniger als 3 Tagen werden Spenden über 1 Milliarde Euro zugesichert. Als 2020 das seit Monaten hoffnungslos überfüllte Flüchtlingslager Moria abbrennt, Grillenzirpen ein Käuzchen ruft. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat jedenfalls auch auf Twitter bereits schnelle Hilfe zugesagt und versprochen, den unverzüglichen Transfer und die Unterbringung der verbleibenden 400 unbegleiteten Kinder und Jugendliche aufs Festland zu finanzieren. Es bleibt spannend, ob und wann diesen Worten Taten folgen. Der Pharmakonzern AstraZeneca hat seine Taten in der Zwischenzeit auf Eis gelegt. Weil ein Probande schwerwiegende Nebenwirkungen aufgewiesen hat, wurde die Studie für einen Corona-Impfstoff vorübergehend pausiert. Das Unternehmen zählte zu den Führenden im Rennen um einen Corona-Impfstoff. Dieser wird derzeit in Brasilien, Südafrika, den USA, England und Indien getestet. Insgesamt sollen 30.000 Probanden in die Phase-3-Studie, das ist die letzte und größte vor einer Zulassung, eingeschlossen werden. Rund 15.000 Probanden sollen den Wirkstoff schon erhalten haben. Einer davon soll jetzt eben schwerwiegende Nebenwirkungen aufgewiesen haben. Ist das bedenklich oder absolut normal? Ich habe jetzt Markus Zeitlinger, den Leiter der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie der MedUni Wien, am Telefon. Herr Doktor, wie bewerten Sie den zeitweiligen Stopp der Studie?
Nun, grundsätzlich hat man noch sehr wenige Informationen aus den verfügbaren Medien. Was man weiß, ist, dass bei einem Probanden oder Patienten, der in den großen Phase-3-Studien der Firma AstraZeneca eingeschlossen ist, eine Nebenwirkung aufgetreten ist oder ein medizinisches Ereignis aufgetreten ist, besser gesagt, das zum Stopp der Studien geführt hat. Die Voraussetzung, dass so etwas passiert, sind durch zwei verschiedene Aspekte bedingt. Der eine Aspekt ist, dass das medizinische Ereignis schwerwiegend sein muss. Also es ist nicht milde Kopfschmerzen oder mildes Fieber. Das muss ein schwerwiegendes Ereignis sein, eine Hospitalisierung oder andere schwere Nebenwirkungen. Der zweite Teilaspekt ist, es muss oder es darf nicht ausgeschlossen sein, dass es mit dem Impfstoff in irgendeiner Form in Zusammenhang steht. Man muss sich vorstellen, wenn 15.000 Patienten in eine klinische Studie eingeschlossen werden und so viele wurden mittlerweile geimpft mit diesem Impfstoff, gibt es natürlich immer irgendwelche Ereignisse, die auftreten. Das ist einfach Statistik, dass manche Menschen einen Autounfall haben, andere einen Herzinfarkt haben oder andere operiert werden müssen. Das ist ganz normal. Nur gibt es bei diesen Fällen üblicherweise dann eine plausible andere Erklärung. Nur wenn das nicht der Fall ist, dann hat man eine schwere Nebenwirkung, bei der man eben nicht ausschließen kann, dass sie mit dem Impfstoff zusammenhängt. Und das ist dann üblicherweise in den Protokollen so definiert, dass es zu einem Stopp kommen kann. Das bedeutet, wie gesagt, überhaupt nicht, dass es bewiesen ist, dass es damit zu tun hat. Das muss man sich jetzt in der nächsten Ebene, im nächsten Stadium sehr genau anschauen, was ist eigentlich genau passiert und gibt es Erklärungsmodelle, warum das passiert ist. Entweder, weil das typisch ist oder fast eh zu erwarten wäre für einen Impfstoff, das ist eher selten der Fall, oder aber vielleicht hat dieser Mensch gewisse Vorerkrankungen gehabt, vielleicht nimmt er irgendwelche anderen Medikamente, die erklären können, warum gerade bei ihm das aufgetreten ist und bei den anderen 14.999 nicht aufgetreten ist.
Weiß man, welche schwerwiegende Nebenwirkung das war?
Nein, das ist mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.
Okay. Ist das besorgniserregend, dass sowas in einer Studie vorkommt, oder ist es durchaus üblich, dass das passiert?
Es ist eigentlich üblich, vor allem in so großen Studien. Wie gesagt, da kann es zu etwas kommen und da kann man manchmal nicht sofort ausschließen, dass es in Zusammenhang mit dem Medikament steht. Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn diese so wichtige Studie, auf die die ganze Welt wartet, jetzt nicht verzögert werden würde. Auf der anderen Seite, was mir eigentlich sogar positiv stimmt, ist, dass wir hier sehen, dass die Sicherheitsmechanismen, die so wichtig sind in einer klinischen Arzneistoffentwicklung, hier greifen. Natürlich freue ich mich überhaupt nicht für diesen einen Menschen, der hier offenbar eine schwere Nebenwirkung oder sehr krank geworden ist, gehabt hat. Aber es zeigt uns, dass diese Mechanismen nicht komplett ausgehebelt sind und schafft schlussendlich auch das Vertrauen, was wir unbedingt brauchen, wenn diese Vakzine jetzt mal zugelassen ist, um zu zeigen, nein, wenn etwas Schweres aufgetreten ist, dann haben wir uns das sehr wohl sehr genau angeschaut und haben einfach nicht den Impfstoff nur durchgewunken, weil der Druck so groß ist.
Genau, der Druck ist ja da, also von Seiten der Politik, Industrie, aber auch Gesellschaft. Glauben Sie, dass der Druck bei dieser Pandemie zu groß ist, dass wir vielleicht ein Risiko eingehen, was die Sicherheit des Impfstoffes betrifft, weil wir so drängen?
Nein, man versucht natürlich, wo immer möglich, Zeit zu sparen. Zeit kann man vor allem bei regulativen Abläufen sparen. Man kann sich einen Monat Zeit lassen, um ein Studienprotokoll bei einer Ethikkommission oder bei der Behörde zu begutachten. Man kann das aber auch in einer Woche machen, wenn man die Zeit dafür hat und das Personal dafür anstellt und dementsprechend einsetzt. Und hier hat man auch versucht, eben so viel Zeit wie möglich zu sparen. Ich denke nicht, dass diese eine Nebenwirkung, die da jetzt aufgetreten ist, in irgendeiner Form mit dem Zeitdruck zu tun hat.
Ja. Es gibt dann auch noch 9 andere Impfstoffhersteller, die sich auch in der Phase 3 befinden. Wie beurteilen Sie diese?
sind ebenfalls, wie Sie schon gesagt haben, sehr weit in der Entwicklung. Auch da sind schon tausende Menschen eingeschlossen. Bei keinem davon kann man ausschließen, dass eine ähnliche Nebenwirkung auftritt. Aber aus meiner Sicht ist das jetzt das Faktum, dass bei dem AstraZeneca-Impfstoff diese Nebenwirkung aufgetreten ist, überhaupt nicht in einer Form prädispositionierend, dass es in anderen Studien jetzt auch so sein wird. Das muss man komplett unabhängig voneinander sehen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden sich jetzt auch nicht dadurch verändern, weil man grundsätzlich ja schon immer darauf vorbereitet ist, diese Stoppkriterien zu haben. Also das würde ich komplett unabhängig sehen, aber man kann nicht ausschließen, dass es auch bei anderen Impfstoffen so sein wird.
Mhm. Dankeschön, Herr Doktor, für Ihre Ausführungen.
Sehr gerne und schönen Tag.
Inzwischen haben die anderen 9 in der Impfstoff führenden Pharmaunternehmen eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht. Darin steht etwa, dass man bei der Entwicklung der Impfstoffe keine Kompromisse eingehen will. Es wird einmal mehr zugesichert, dass sich die Pharmaunternehmen nicht unter Druck setzen lassen und die Zulassung erst dann beantragen, wenn Verträglichkeit und Wirksamkeit ausreichend belegt sind. Auch andere Mediziner sehen die Unterbrechung der Studie eher positiv und als Beweis für die hohen Sicherheitsstandards bei der Entwicklung. Etwa Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, quasi der Chefimmunologe Amerikas. Er ist optimistisch, dass es bis Ende November, Anfang Dezember einen sicheren, effektiven Impfstoff geben wird.
By November, December, we will know whether we have a safe and effective vaccine. I feel cautiously optimistic that we will, given the preliminary data that we've seen. And then there are a couple of other vaccines that are going to go into phase 3 trial at the end of September and then October. So sequentially, you have a lot of the candidates in play.
Wer so lange nicht warten will, in Russland sollen die ersten Freiwilligen bereits ab nächster Woche geimpft werden. Präsident Putin hat den russischen Impfstoff ja bereits zugelassen, noch vor der besagten Phase 3. Die Welt wird in den kommenden Wochen wohl gespannt nach Russland blicken. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Ton und Schnitt kamen von Dominik Kanzian. Produziert wurde der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn er euch gefallen hat, hört auch morgen wieder rein und abonniert uns auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns doch eine Bewertung. Mein Name ist Caroline Ferstl. Ich hoffe, ihr genießt den spätsommerlichen Abend. Ich werde das jetzt tun. Bis zum nächsten Mal.